Herzlich willkommen zur neuen Be Proud Podcast Folge. Heute sind wir zu Gast in einer ganz besonderen Location und zwar befinde ich mich heute in der Schnitzmühle bzw. dem Adventure Camp Schnitzmühle. Was es damit auf sich hat, warum das Ganze auch Adventure Camp heißt und wie facettenreich auch diese Location ist, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, dem Sebastian, Geschäftsführer, Inhaber und einer der beiden Brüder, einer der beiden Macher dieses Adventure Camps. Aber ihr werdet auch feststellen, wie besonders Sebastian den Team Spirit in den Fokus rückt und zugleich, was auch ganz spannend ist in meinem folgenden Gespräch mit ihm, ist der Gedankenaustausch zwischen Gegenwart und Zukunft. Das heißt, ihr könnt euch auf ein ganz, ganz spannendes inhaltliches Gespräch freuen zwischen mir und Sebastian. Und ich habe mir überlegt, für unsere treuen Podcast-Hörer baue ich einfach mal spontan ein kleines Gewinnspiel mit ein. Das heißt, wer diese Folge jetzt hört und auch somit dieses Gewinnspiel hört, der kann gerne uns über kontakt@schmidtundkreative.de eine kleine E-Mail schicken, wo er reinschreibt, bitte, bitte schicke mich zum Essen in die Schnitzmühle. Ich hätte gerne einen gemeinsamen Abend in der Schnitzmühle verbracht. Und zwar laden wir dann dich ein, gerne in Begleitung, sodass du einmal auch die Schnitzmühle live erleben kannst. Das heißt, das Essen und auch die Getränke für einen Abend gehen in dem Sinn auf uns. Und somit wünsche ich euch viel, viel Spaß und auch dir viel, viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Und somit starten wir. Los geht's.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Ja, lieber Sebastian, erstmal vielen Dank, dass du Zeit für mich gefunden hast. Ich habe es eben schon gesagt gehabt, es ist ja Ferienzeit, also auch nicht ganz so selbstverständlich, dass du mal dir ein Stündchen rausschneidest, wahrscheinlich aus deinem Terminkalender. Wir haben schon mal im Vorwort ein bisschen angeteasert, wo ich ja sein darf, aber vielleicht in deinen eigenen Worten, wer bist du und wo befinden wir uns gerade?
Ja, also ich bin der Sebastian Nielsen, bin einer der zwei Geschäftsführer von Adventure Camp Schnitzmühle. Das ist ein Betrieb, ein touristischer gewachsener Betrieb, den wir in dritter Generation betreiben und eigentlich seit 2000 komplett neu aufgestellt haben als Adventure Camp. Das ist ein Landgasthof gewesen mit Restaurant und Campingplatz und das haben wir eigentlich zusammengefügt zu einem Camp, also ein Freizeitcamp, aber mehr wie das. Wir sagen noch mehr Lebenswelt, weil die wird mit Leben gefüllt, mit Menschen und wir sprechen mehr Stilgruppen statt Zielgruppen an. Das heißt, weil wir machen jetzt unseren Stil und das deckt sich mit vielen Geschichten eben und da haben wir so verschiedene Sphären. Also auch Menschen, Familien, Businessleute, den Offsite machen, kleine Meetings machen und einfach nur Camper, Naturliebhaber, also ganz, ganz vieles, was wir abdecken, die einfach genau daher kommen, weil der Ort sehr magisch und besonders ist.
Mhm. Vielleicht kurz historische Einordnung, Schnitzmühle, weil es wahrscheinlich dann eine Mühle war. Wir liegen hier am Schwarzen Regen, glaube ich, heißt der, oder? Der Fluss, wo vorbei geht.
Der Schwarze Regen ist vorbei, genau. Ja. Wir haben so einen kleinen Flussdelta drin, das ist noch die Eidnach, die kleine, geht noch vorbei und das kreuzt da alles in der Mühle. Historisch gesehen, ja, ist das eine Schnitzmühle, da hat man Dachschindeln früher geschnitzt.
Also Da kommt eher vom Schnitzen her
und die Dachschindeln. Da gibt es auch noch ein paar Schnitzhöfe, die Bauernhöfe. Also das war da in diesem Tal, wo wir sind, einfach so Berufszweig, dass man dann einfach Dachschindeln als Holz geschnitzt hat. Mhm. Und bei der Schnitzmühle war diese Besonderheit, dass da klein Wasser herunterliegt, auch noch eine Mühle war.
Ja, okay, genau. Okay. Also praktisch im Namen die volle Wahrheit der Historie quasi.
Die Wahrheit der Historie, genau. Und jetzt hat sich auch zeitlang nicht gedreht, das Mühlrad. Das haben wir mal so Wandergesellen mit dem Holzbau Jaki auch vor Ort damals mal gemacht gehabt. Also wieder ganz schöne, so ein richtig holzgemachtes Mühlrad wieder erneuert und wieder frisch aufgesetzt. Hat es jetzt nicht gedreht und jetzt geht es wieder rund, was eigentlich ein Symbol ist, es muss immer ein bisschen rund gehen in der Richtung.
Aber. Okay. Ja, super. Kannst du uns mal, dass auch die, wo ich euch jetzt nicht, sagen wir mal, noch jetzt nicht kennen, was habt ihr denn für eine Anlagengröße? Hast du ungefähr eine Zahl im Kopf, dass man mal das Ausmaß in Zahlen beziffert, weil es ja jetzt nicht bloß irgendwie ein kleiner Campingplatz ist, sondern es ist ja wirklich ein ganzes Areal, wo wir uns jetzt eigentlich befinden.
Ja, also das ist schon Campingplatz mit ca. 140 Stellplätzen, muss man von der Größenordnung sich vorstellen kann. Es ist, wenn man bei uns einer kommt, auch noch eine Reitanlage auf unserem Grund noch. Das ist mit dem Reitverein Fichtach jetzt eine Kooperation, der jetzt auch bei uns gebaut ist. Dann ist noch ein Sportplatz. Dann haben wir eine Lodge gebaut. Das sind jetzt 16 Lodges. Das ist so ein halbrundes Gebäude. Dann ist das historische alte Gebäude, wo der erste Teil schon irgendwie auch von 1760 irgendwo auch schon gebaut worden ist und dann erweitert worden ist. Also da ist sehr viel Geschichtliches da und war wieder Anbau und Weiterbau in dem Sinne, wo dann das Restaurant drin ist. Und jetzt neu erschlossen haben wir nochmal so mit so Tiny Häuser und goldenen Panoramahäusern direkt mit Flussblick, also auf dem schwarzen Regen. Das sind dann insgesamt nochmal 12 Häuser, sage ich jetzt einmal, in der Richtung. Und deshalb ist das Areal mit dem Badesee, habe ich noch vergessen, Entschuldigung, das war einer der zwei Badeseen, die wir in Niederbayern damals genehmigt haben. Also, wie gesagt, der auch direkt auf unserem Grund ist. Also, okay. deshalb ist das eigentlich schon irgendwie, sage ich jetzt einmal, klein und fein, also, obwohl da eigentlich auch schon wirklich einige Leute dann sind, wenn alles voll ist, aber irgendwo dadurch auch so viel ist verteilt und manche Kanu fahren und welche irgendwo im Zelt sind, welche im Restaurant und auf der Terrasse und die neue Bongo-Bar, die wir jetzt ausgebaut haben etc., dann verteilt sich das einfach so, dass das einfach sehr, sehr entspannt ist. Ja.
Und die, sagen wir mal, die Keimzelle ist dann quasi, sagen wir mal, der alte Gasthof, der heute, sage ich mal, noch zwar dasteht, aber auch mal euren Stil trägt, sage ich mal. Seit wann ist man denn hier quasi dann eigentlich dann gastronomisch oder, sage ich mal, beherbergungsfähig, sage ich mal? Also wann ist praktisch dieser Change zwischen Schnitzmühle als Handwerksbetrieb hin zu einem Gastronomiebetrieb geworden?
Ja, kann man das also beziffern? Genau. Also das, der Großvater, das war die erste Generation da, also in der Richtung. Das war, der hat das Anwesen von uns in der Familie 1950 ungefähr gekauft, also nach dem Krieg. Und er selber war Säger, hat das Sägewerk hier noch betrieben und die Oma, die war Köchin. Und dann hat es einfach so ein kleines Sommerrestaurant gegeben und ein Wirtshaus, sage ich mal. Da hat man sich dann durchgeschlagen in der Richtung. Und dann haben die ersten Etagenduschen, WC mit Fliesen, kalt, warm Wasser. Also war da ein Waschbecken drin.
Das State of the Art.
Ganz genau. Also das war wirklich so die Anfänge, ganz bescheiden im Bayerischen Wald so in der Richtung. Und das ist dann auch angefangen worden. Also 50 hat er das gekauft. Seit 1960 gibt es einen Campingplatz. Genau, und dann ist er dann irgendwie schon angegangen mit diesem Ausbau der Etagendusche-WC-Zimmer. Und seitdem ist es dann durch die Oma von mir umgeswitcht, also ein bisschen in den touristischen Bereich. Dann ist dann, wie gesagt, dann das Camping auch gekommen und dann hat man da das Potenzial halt entdeckt. Und dann, da ist man dann schon langsam so ein bisschen reingesurft. Und das war die zweite Generation dann, das war mein Onkel, meine Tante und meine Eltern. Dann noch dazu und der Vater ist Kopenhagener, der ist dann ein bisschen ein frischer Wind reingekommen, deswegen ist er Adventure Camp, das ist die dritte Generation, jetzt ein bisschen das, was dann gewachsen ist, heißt ja im Lateinischen Adventure zum Wind, haben wir dann praktisch tatsächlich diesen, ein bisschen unseren skandinavischen Wind ein bisschen fließen lassen und dieses Besondere vielleicht auch, dass man der Bayerische Wald, das, was ich auch sehr lieb, ist ja das Stoische, also dieses Urwüchsige, so wie die Bäume, so irgendwie, dass man einfach ein bisschen so einen Ruhepol findet und so weiter. Und dann natürlich das Skandinavische, immer das Wechselhafte, so ein bisschen Seemännische und so weiter. Und diese beiden, das ist als Paradox, trotzdem einen Sinn macht, dass wenn man es vereint. Und das ist halt vielleicht ein bisschen speziell.
Sagt man eigentlich Schnitze als Abkürzung? Ist das für euch geläufig?
Das ist so gewesen, dass die Einheimischen, die lieben ja so immer so Abkürzungen und dann haben wir dann einfach irgendwie auch oft gesagt Schnitze.
Ja, weil
das,
okay, also
Schnitze, das ist das Einheimische, wenn man irgendwo hingeht schnell, mein Gott, auf einen Kaffee oder auf ein Bier oder etc. oder schnell zum Essen, gehen wir in Schnitze. Das ist tatsächlich so, das ist so ein Insider.
Geläufiger Insider quasi. Genau. Ich habe es irgendwo aufgeschnappt, aber wenn wir vielleicht bei dem Wort bleiben, Schnitze, was ist denn heute für dich auch vielleicht persönlich die Schnitze oder auch die Schnitzenmühle? Was hat es heute für dich quasi für eine Bedeutung, was hier steht?
Das ist, für mich ist es so eine Welt, dass man sagt, was kann man versuchen? Man hat ein gewisses Leben zur Verfügung mit verschiedenen Stunden, also auch so 24 Stunden am Tag. Und ja, dazu kann man es ja einteilen. Es gibt einen gewissen Biorhythmus, wo man dann auch nachts Schlafphasen hat, Ruhephasen, und Omega-Phasen und Alpha-Phasen, also antriebige Phasen. Und es ist für mein Leben ist es ein bisschen wie wenn es einen Ofen in einem Haus einheizt. Der darf nicht auskühlen, dann wird es kalt, weil wenn du mal kalte Füße hast, dann brauchst du ein Fußbad, um das wieder zu erwärmen. Und so ist es auch mit Wände und alles in der Richtung. Also musst du ein bisschen Energie immer eingeben. Wenn es zu viel im Ofen einheizt, dann verbrennst oder dann kriegst du einen Burnout. Und zu wenig ist auch nichts, das richtige Maß zu finden, zur richtigen Zeit und zum richtigen Rhythmus und zur richtigen Jahreszeit. Und deshalb ist das für mich einfach ein Platz, der einfach eine Lebenswelt darstellt, wo Menschen einfach da irgendwas tun. Ich mag das Wort arbeiten sogar nicht mehr, das ist so aus der Zeit von Karl Marx. Also dann heißt einfach irgendwo drin leben und irgendwas was leisten und einfach irgendwie was bewerkstelligen, irgendwie was bewegen in der Richtung und einfach, und dann ist es wie so ein gemeinsamer Tanz. Also wir haben das ein bisschen aufgebrochen, so Ideen wie so ein Bar, diese Barriere, ne? Wie früher im Wilden Westen. Da ist der eine und der darfst du auch nicht hintergehen, weil du wirst erschossen. Also du bist der Gast und ich bin da. Also wir haben jetzt ein bisschen aufgebrochen, dass das ein bisschen so der gemeinsame Tanz ist. Also das heißt, dass es nicht mehr so einen Unterschied macht, ob man da arbeitet oder ob man da kommt und so weiter. Das ist so eine Art gemeinsame Lebenswelt. Und da sollte man dann einfach auch trotzdem irgendwie, auch wenn es natürlich oft einmal das ich brauche jetzt nicht sagen, wie bei uns arbeiten, wenn es jetzt richtig am Pfingstsonntag machen, aber trotzdem irgendwie eine Welt ist, wo man sich wohlfühlt und wo man dann einfach gern ist, wo man auch dann in der Zeit, wo man halt dann was leistet, trotzdem auch da ist und Begegnungen hat mit Menschen. Also das heißt, so eine Art beseelter Ort einfach auch, sage ich mal. Ja.
Ich bin schon gespannt auf unser fortlaufendes Gespräch, weil ich habe irgendwo gelesen gehabt in einem Bericht über dich, wenn man mit dir redet quasi, gibt es danach kein IQ-Minus. Ich bin gespannt, ob du das einhalten kannst.
Das habe ich zwar, weiß ich nicht, aber es ist interessant.
Schick dir mal den Artikel, ja, mal durch, mal. Irgendwie mal geschrieben worden, fand ich ganz spannend. Lass uns mal ein bisschen eintauchen. Was waren denn für euch, sage ich mal, einerseits vielleicht Rückschläge in der Vergangenheit, aber was waren für euch quasi auch Beschleuniger, wo du gemerkt hast, jetzt haben wir zwar einen Schritt gewagt, aber die hat auch voll eingeschlagen. Und wo sagst du, da haben wir echt mal uns nochmal zusammenreißen müssen, da ist echt nochmal knapp geworden, da haben wir echt nochmal uns als Familie nochmal finden müssen oder wie immer, du bist ja mit deinem Bruder ja quasi in der Hauptverantwortung. Wann waren Rückschläge und wann waren Beschleuniger für die Schnitzmühle?
Ja, also ich würde sagen, Rückschläge, Mike, gibt's immer. Wir sind halt so tatsächlich ein bisschen so, sage ich, dass wir uns sehr stark mal mit zukünftigen beschäftigen. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, im Spiegel gelesen wieder, dass Deutschland so ein bisschen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt immer ist und eigentlich so dieses eigentlich ist das Leben ein bisschen dazwischen eigentlich und da, wo man dann was bewerkstelligen kann. Also zum Beispiel sagt man, wenn man in der Vergangenheit lebt oder in der Zukunft, dann lebt man eigentlich in Sphären, die man jetzt eigentlich ja nicht beeinflussen kann, sondern die Gegenwart hat die Vergangenheit gebracht und die Zukunft wird aus der Gegenwart geschaffen. Das heißt also, vielleicht ist das auch ein Thema für Deutschland irgendwie oder überhaupt für das neue, den neuen Aufbruch, ja. Dass man eigentlich sagen muss, hey, ich muss einfach wieder irgendwie auch Lust haben für irgendwas. Einfach Lust haben zu was. Und deshalb, wenn wir jetzt auf die Frage zurückkommen, mir erinnert mich nicht Raucher Dings. Ich habe auch gemeint, Oleg, das ist ein Riesending. Und dann war es auch so, was macht man da in der Richtung? Und letztendlich hat sich das wieder als anders entpuppt, sondern als Beschleuniger. Aber man weiß vorher nicht so richtig. Also es war aber auch vielleicht, da habe ich schon oft erinnert, wo es Krisen gegeben hat. Ne? Natürlich hat es zwei Krisen gegeben. Wo wir 2000 das Campout haben, das war eine Zeit, weil 1998, 99, wo die Bauphase war, da war ja noch schlimmer die Phase wie jetzt. Das war ja dunkel, orange, rot mit Invest. Und wir sind so mit dem Konzept, oder die Idee, dass wir Adventure Camp bauen wollen, war vorher noch ein anderes Konzept und so, noch eine ganz andere Idee. Ich sprich eigentlich nicht gern vom Konzept. Das war eigentlich so eine Art Fähre, und wir haben gedacht, eine Idee halt. Und die war natürlich schon ausgereift, aber wir haben dann keine Bankfinanzierung gekriegt. Und dann doch irgendwie hat es dann geklappt, weil wir einfach hartnäckig geblieben sind, nochmal verändert haben, abgespeckt haben. Und dann ist auch sehr stark was rausgekommen. Und das ist vielleicht auch die Folge von dem Ganzen. Dann hat mir was geholfen, eine alte Reise, wo ich Anfang der 90er Jahre in Vietnam war. Und da war ich in einer Bar die heißt Apokalypse Now in Hanoi. Mhm. Und das war, boah, wo so ein Hubschrauber drin ist und dann ein Tischel aus Holz drin. Und da waren wir dann drin, da haben wir einen gegessen und da weiß man gar nicht, auf was sie einlassen hat. Da war richtig Betrieb und einfach wie so ein kleines Restaurant. Und auf einmal später das geworden ist, dann haben die Leute angefangen, da die Tische auszutragen und dann die Stühle. Und dann haben sie uns irgendwann einen Sessel und einen Tisch und den Arsch weggezogen und dann waren wir auf einmal drin und dann ist diese Tanzfläche geworden. Mhm. Und dann war das auf einmal so hybrid. Und an das haben wir erinnert. Und wenn man dann weniger Geld zur Verfügung hat, dann haben wir gesagt, wir haben damals einen Spa-Bereich gebaut. Und deswegen hängt das immer zusammen. Also, dass man sagt, Krise und Chance, ne? Das sagt man, das ist so praktisch ist der Ausbruch und so. Ja. Und so das haben wir in unserer DNA. Mhm. Und da haben wir dann einen Spa-Bereich gemacht, wo dann der Relax-Raum abends die Bar war und dann, wenn ein Meeting war, sogar dieser Raum, Meeting-Raum am Anfang. Und dann war sogar eine Firma BMW so, die ersten, wo dann da waren drin. Und die haben es einfach cool gefunden. Und der unser BMW ist bei uns Abschlusssitzung gemacht worden mit die Designer und Ingenieure und so mit, die haben damals wirklich mit 50 Leuten so der Creme de la Creme das gemacht und haben ein Segel draußen gespannt, wo immer neben einem Meetingraum gehabt haben am Anfang. Ja, ja. Und, aber das ist diese Kraft, die machen irgendwas Neues. Oder da ist irgendwo so ein Aufbruch da ist irgendwas erkennbar, da ist irgendwas. Und wir haben ja eine Botschaft gehabt. Das war ja tatsächlich schon eine erkennbare Botschaft da. Ja. Und, ich glaube einfach, Menschen lieben das. Also selber auch nicht anders. Da geht es dir nicht anders. Mir, also wenn man irgend sowas hat, dann ist man begeistert. Ja. Und Begeisterung ist immer das, was mitreißt. Und das ist auch, glaube ich, auch so ein bisschen Salz in der Suppe. Aber heute tut man immer Salz nicht mehr, weil es schlecht für den Blutdruck.
Ja, genau. Wenn du aber jetzt ein bisschen von, also nicht Konzept, sondern von Idee sprichst, lass uns gerne mal dann weiterkommen in Richtung, folgst du oder ihr quasi einer gewissen Philosophie oder habt ihr nochmal eine viel größere Vision sogar im Kopf, was du bei Geschirr in 5 oder 10 Jahren haben möchtest? Oder sagst du eher, wir sind getrieben von unseren Werten, von unserer Philosophie, so wie wir praktisch auch ticken als Menschen quasi? Also was ist so diese, bleiben wir gerne mal an der Gegenwart vielleicht kurz mal noch, was ist so diese gegenwärtige Triebfeder?
Ja, also das ist eigentlich klar, da machen wir uns immer Gedanken. Ich weiß, dass es immer so Strategien gibt, wo steht man in 5 und 10 Jahren und so weiter und so fort. Das haben wir eigentlich, ich sehe es immer wieder, auch wenn das so erfolgreiche Firmen machen, in der Richtung, das stimmt irgendwie, man hat einfach so Art Visionen, was man gerne haben möchte. Aber tatsächlich sind wir ein bisschen mehr organischer, wenn man sich vorstellt, wie diese Maslow'schen Bedürfnispyramiden oder wie man das mit dem Pharao aufgestellt hat, dass da oben der Pharao sitzt und unten dann die Sklaven und die Bauern, dass man alles in so gewissen Hierarchie sieht, und dann aber auch mit Entwicklungen sieht, wie man Haus baut und so weiter, dass man immer, und dann der Entwicklung immer ist, dass man es noch größer baut, also wie so Wellnesslandschaften, die dann noch größer werden und so weiter und so fort. Deswegen treibt es uns ein bisschen an. Irgendwie merkt man ja, also die Software ist eigentlich meist wichtiger wie die Hardware in der Richtung. Jetzt haben wir natürlich schon irgendwie natürlich Hardware, aber eigentlich macht die Software die Musik. Mhm. Und das ist eigentlich nicht materiell. Und deshalb muss ich sagen, die Zukunft muss eigentlich auch ein Stück weit so sein, dass wir uns irgendwie so entwickeln müssen, eher im nicht materiellen Bereich. Jetzt haben wir natürlich schon einiges mit so Häusern und so, mit Panoramahäusern und so gemacht in der Richtung. Jedoch ist irgendwo auch das, dass man sagt hat, der Auftrag und auch diese Ethik und das, was uns antreibt, muss schon auch sein, praktisch, dass der Planet irgendwo auch bewohnbar bleiben muss. Und das ist irgendwie auch ein wichtiger Punkt. Und das bleibt auch nicht irgendwie ganz unberücksichtigt. Und ich finde ja zum Beispiel insofern, auch wenn jetzt die Klimakleber oft mal genervt haben oder so, aber dass Menschen, die sowas machen, ohne jetzt einen Profit davor zu haben oder so, dann die machen sie ja aus irgendetwas, aus einem inneren Empfinden heraus. Und das geht, und da geht es mal eher um dieses innere Empfinden heraus, dass man sagen kann, hey Mensch, also irgendwo, jeder muss ein bisschen einen Beitrag dazu machen in der Richtung. Und da sehe ich uns auch ein bisschen so in der Pflicht. Und deshalb muss man vielleicht auch anders denken von dieser erwarteten Entwicklung. Also dass man nicht denkt, das mache ich noch das und das baue ich noch und das baue ich noch, sondern vielleicht irgendwo ganz woanders. Und das treibt uns auch an. Weiß man immer gar nicht was.
Kann sich eigentlich dann so eine Idee wie die Schnitze, sagen wir beispielsweise baulich oder das die Idee, was die praktisch realisiert zum Beispiel. Ich sage jetzt nur mal, der neue Empfang zum Beispiel ist ja quasi fast schon eine Art kleiner Design-Shop integriert worden zum Beispiel und so weiter. Kann sich die Schnitze aus deiner Meinung heraus alles erlauben? Also können sie quasi alles machen und trotzdem wird es irgendwo angenommen werden?
Ja, also ich finde zum Beispiel ist grundsätzlich ganz gut, wenn man ab und zu einfach ein bisschen frech ist und einfach ein bisschen unerwartet. Deshalb ist es ja auch schön, weil das ist ja das Prinzip von Abenteuer. Mhm. Das ist so, man stellt sich mal vor, man soll es einmal aushalten, wenn man jetzt sagen wir 5 Tage Urlaub oder 5 Tage quasi durch den Amazonas geht hat, und dann irgendwann gibt dann auf einmal ein wildes Tier auf einmal. Und dann ist dann Abenteuer auf einmal ist dann höchst spannend. Vorher ist gar nicht so viel passiert in der Richtung, dass es einfach so ist. Und dieses Unerwartete ist einfach ein bisschen das, was man so sagt, hey, das gehört ein bisschen zum Leben dazu. Einerseits hat man die Stimmung, dass man mal sagt, man möchte so ein bisschen so die Seele baumeln lassen, hang loose Zeiten haben. Aber ganz viel, also haben wir auch gerade zum Beispiel Stammgäste da, die extra in der Lodge sein wollen, weil da ein bisschen lebendiger ist. Das andere hinten, da ist, ja, die Wendy ist. Jeder hat so ein bisschen andere Stimmungen und jeder findet so andere Zonen. Und das ist halt vielleicht auch, ja, ganz wichtig, dass man das so sieht.
Was ist denn, oder kann man das betiteln, was ist praktisch, oder vielleicht beantworte ich meine Frage gerade selber, aber was ist denn die Anziehungskraft aus der Schnitze heraus? Ist es dann die Vielfalt oder sagst du bei aller Vielfalt, die wir quasi hier anbieten, also wie du sagst, eher nach Stilen, eher nach Lebensgefühl, oder ist es praktisch die eine große Idee, die die Menschen quasi hierher zieht?
Ja, ich habe, wie gesagt, wir sind also halb Bayerwettler, Bayern, halb Skandinavier, und dann in Skandinavien, da beschäftigt man sich schon lange, da hat es das schon vor über 100 Jahren gegeben, so ein Dekret, fast in allen skandinavischen Ländern, da hat man sich das ein bisschen adaptiert, so Erziehung der Menschen in Sachen Schönheit. Und deshalb finde ich es einfach schon gut, wenn man irgendwas macht, dass man es einfach irgendwie wegen schön macht. Und da gibt es ja im Dänischen dieses Hygge-Prinzip, ja, das so weltweit Erfolgsprinzip hat. Die Skandinavier schaffen es auch gut, weltweit zu vermarkten, weil die so gut Englisch sprechen, ja, und weil die einfach weltweit durch das Englischdenken haben, weil die Filme schon nicht synchronisiert sind und so, wo wir uns eher regionaler denken, mit dem Deutschsprachigen, da vielleicht Österreich, Schweiz als Raum denken. Und aber das ist dieses Hygge-Prinzip da in der, das ist einfach so dieses Art von, dass man die Sachen schön macht in irgendeiner Weise, ist quasi bei uns so, dass wir das einfach schon ein bisschen impliziert haben. Aber auch, da gibt es also nicht zu stark Design, weil Design, vom Design zum Du-Sein, hat man auch gesagt. Also das heißt quasi, man sollte auch schon schauen, dass man nicht das Gefühl hat, man passt dann auf einmal nicht mehr hin, weil dann muss jetzt alles stimmig sein, dass man darf einfach mal, es darf einmal ein bisschen verranzt sein und so. Und wir sind auch, wir haben auch zum Beispiel mal, dass einfach einmal Brennnesseln da stehen oder einfach mal ein bisschen Wildnis ist und ein bisschen eine vergessene Ecke und sowas. Also ich liebe das als alter Backpacker von früher in der Welt, so Plätze, die einfach, da wo es einmal ein bisschen Grateln erlaubt ist und so. Das können manche nicht so aushalten, aber ich finde das eigentlich immer manchmal ganz gut.
Ja. Quasi nicht so perfektionistisch allglatt,
ja, ne,
sondern schon eher so ein bisschen Gefühl
reinbringen. Weil es das Gefühl ist, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt einmal da bin, dann jetzt muss ich mal nicht duschen und es muss immer nicht perfekt sein. Ja. Und dieses das einmal einfach, es muss einmal nicht angestrengt sein. Es sind da keine Schilder bei uns, kein einziges. Ja. Es gibt nicht einmal Eingangsschild, da steht nicht drauf, was das ist. Da steht nicht nirgends Adventure Camp drauf. Zum Campingplatz um steht nicht, dass es da zum Campingplatz gibt. Das ist fast ein bisschen und das, was viele immer sagen. Ja, aber dann sage ich eben, das ist eben genau dieses bisschen das Navigieren. Wenn du zu mir privat kommst, dann steht auch nicht ganz groß über den Eingang drauf, das ist das Haus von Herrn Schröder oder so, ne? Ja. In der Regel, oder? Ja. Und den und den. Ja. Und dann ist vielleicht ein Klingel noch irgendwo da, eine kleine und so weiter und so fort. Und da haben wir jetzt einfach ein bisschen als offenes Werden, sage ich immer. Also, ja.
Wenn man jetzt sagt, wenn du sagst, dieses Schöne mit reinbringen, dieses Gefühl mit reinbringen, wie lange, unabhängig, sag ich mal, von den finanziellen Mitteln, aber wie lange gärt bei euch quasi eine Idee im Kopf, bis ihr sie realisieren könnt? Also seid ihr eher da pragmatisch oder brauchst du wirklich längere Vorlaufzeiten, weil wie zum Beispiel bei den goldenen Häusern, Panoramahäusern, sag ich mal, jetzt auch mal Investment geht. Aber wie lange gärt bei dir so eine Idee, bis du wirklich sagst, jetzt machen wir es und wir realisieren es quasi am Ende des Tages?
Es gibt sowohl als auch. Das Schöne ist immer, dass Ideen einfach kein Geld kosten. Die entstehen einfach und die Herausforderung ist vielleicht manchmal, dass man mehrere Sachen von den Ideen, die man hat, dann realisiert, Aber es gibt da immer ganz, ganz viele Ideen und manche brauchen auch, ich denke, da bist du so fast holistisch. Das heißt, Ideen, der Kopf ist nicht überlastet, weil er nicht funktioniert wie so ein Sack, ein Kartoffelsack, wo immer mehr drin ist und dann geht nicht mehr rein. Sondern dass das alles, so Ideen ja nie weg sind. Und die sind, wenn man holistisch denkt, dann ist das halt irgendwo, wie wenn es im Ozean ein Tropfen Wasser ist, dann ist der irgendwie da, aber aufgelöst. Und wenn man braucht, kann man den auf einmal wieder materialisieren und heranziehen. Und das ist vielleicht auch der Switch vom Unbewusstsein ins Bewusstsein. Wenn ein Bewusstsein ist, dann ist es so, da gibt es keine Überlastung. Das heißt, so Ideen, die reifen dann so fast im holistischen Sinne, dass dann irgendwann, da war doch das damals und das war das. Und auf einmal macht das Sinn und dann auf einmal geht das zusammen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so der Olivenernte, dass du viele Ideen hast wie Oliven und die gibt es irgendwo und die schwirren umeinander, aber irgendwann tust du das in der Presse rein und unten ist die Essenz, das Olivenöl. Und das ist dann quasi das fertige Produkt, weil mit einer rohen Oliven kannst du nichts anfangen, sag ich mal.
Ja, wenn du jetzt, sag ich mal, von diesem holistischen Ansatz ausgehst, kannst du für die Schnitze quasi heute das Ganze mit Werten belegen? Also welche Werte vertritt die Schnitzmühle? Oder sind es auch dann die Werte eurer Familie praktisch, die du über die Schnitze quasi ins Leben bringst?
Ja, ich hoffe schon. Ich habe letztes Mal ein kurzes Erlebnis gehabt. Und zwar, ja, zu uns kommt ja Meetings die Lufthansa-Gruppe. Mhm. Und da haben es Ashridge House aus der Nähe von London, das ist so eine Coaching-Firma, das ist übrigens so die Coaching-Firma, das ist, wo Harry Potter drin gedreht worden ist, dieses Schloss, und da kommen die her. Und der, wo da gecoacht hat, das ist der Kanadier, und der war da und hat dann noch eine Nacht länger geblieben, weil der dann irgendwo Anschlussflug, glaube ich, über Prag dann oder so gehabt hat. Und dann hat er mit mir nochmal auf die Nacht sprechen wollen, und ich war gerade am Stammtisch gesessen, und er hat gesagt, aber mit mir dann sprechen kann. Und wir haben ja, wir sind bei uns auch, ist viel multikulturelle Geschichten. Deswegen sage ich, New York war vielleicht vor 30 Jahren noch spannend, aber mittlerweile ist es bei uns auch schon so, ja. Im Bayerischen Wald. Und das ist auch gut so. Und dann hat er einen gefragt, der bei uns arbeitet, aus Eritrea in der Richtung, hat ihn einfach gefragt und hey, der hat auch Englisch gekannt und so und hat mit dem scheinbar ein Gespräch geführt. Und dann hat er ihn halt gefragt, ja, warum bist du da gern da und bist du da? Und dann hat er gesagt, they respect me und I feel loved oder so ähnlich. Er fühlt sich da wohl, er fühlt sich respektiert und geliebt. Und das haben wir auch gemerkt, und das hat mir mein Vater zum Beispiel auch vor kurzem erzählt, da ist einer bei uns, dieser Pakistaner, der arbeitet, der weiß zum Beispiel, dass er in irgendeinem Industriebetrieb ein bisschen mehr verdienen kann, wie jetzt bei uns. Aber er sagt einfach, der ist da in so einem, der ist da einfach, er fällt sich wohl, er ist da, wer, das wird einfach, der wird angelacht und der hat seinen Job, das wird gewürdigt und so in der Richtung. Und ja, und da gibt es halt einfach, wie soll ich sagen, andere Betriebe, vielleicht einfach haben die ja schlechte Erfahrungen gemacht, ein bisschen Ausländerfeindlichkeiten und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel schon ein Punkt, der wichtig ist, so Werte. Also einfach, der Mensch ist wichtig und der Mensch ist im Mittelpunkt. Und ich habe mich ja ganz lange mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und so, wie alle. Und das Schöne ist ja, künstliche Intelligenz ist sicherlich die Weiterentwicklung in irgendeiner Weise. Und es gibt aber Mensch endlich einmal Zeit zur Ruhe, dass er immer der König der Welt ist und sich so aufführt, wie das ist. Und dann die Zeit ist, dass wieder menschelt. Und ich habe mehrere Leute gesprochen, die wo in dem Tsunami waren damals, wo es da in Thailand vor allem auch waren und wie die weg sind. Und das Interessante war doch in Studien auch, dass die Tiere vorher schon abgehauen sind. Und die haben ja mehr instinktive Intelligenz. Jetzt sind die bei uns, aus menschlicher Sicht, sind die Tiere ja niedriger angesiedelt, ja, von der Hierarchie. Ja. Ja. Und jetzt hat der Mensch Angst vor der künstlichen Intelligenz. Aber eigentlich ist es so, dass je weiter man unten ist von dieser Hierarchie, umso stabiler ist das System. Und je weiter oben es ist, umso unnotwendiger ist es eigentlich, sage ich jetzt einmal. Deshalb braucht man die Angst nicht. Und deshalb ist der Mensch hat jetzt wieder zunehmend auch durch das, dass auch weniger Arbeitsleiter sind und so, werden die werden wichtiger. Die werden also daher. Es ist menschlich wahrscheinlich wieder mehr. Und das ist einer der Top-Werte. Mhm. Schlechthin. Also eigentlich ein zentraler Wert. Ich sag schon, eigentlich mach das richtig und dann hast du schon, also dann hast du wirklich mehr wie eine gute Basis.
Ja, habt ihr dann quasi auch für die Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter, habt ihr auch eine gewisse Anziehungskraft? Oder sagst du, mir dann ist auch schwer mit Fachkräften? Oder sagst du, na, wenn du offen bist gegenüber, sag ich mal, allen Menschen, wenn du offen bist gegenüber allen Möglichkeiten und Chancen, haben wir eigentlich das Problem des Fachkräftemangels vielleicht so jetzt in dem Extrem nicht? Oder ist das bei euch ein Thema zum Beispiel? Oder geht es denn auch ganz anders um zum Beispiel?
Also man müsste jetzt lügen, wenn es jetzt alles nur ganz einfach wäre. Es ist natürlich ja klar, dass es eine Branche ist, die nicht unbedingt immer einfach ist. Also auch gerade Wochenende, Feiertag etc. und dass es so Geschichten nicht gibt. Allerdings, man muss in dem Sinne auch ein bisschen vielleicht auch bewusst mit dem rangehen, dass auf der Welt ja, wie gesagt, jetzt über 7 Milliarden Menschen gibt in der Richtung und da, dass dann auf einmal irgendwo im Betriebe Leid fein und so, ist eigentlich ein komisches Paradox in der Richtung. Und ich habe ja auch von Sigmund Baumann, der verstorben ist, ein Philosoph, ein bisschen gehört, wir machen immer den Fehler von Immigration zum Sprecher, aber eigentlich ist es Migration. Um das geht es ja, Wanderung, wie früher die Völkerwanderung. Und der Storch, ist jetzt der Storch Afrikaner oder ist er Europäer? Und das ist der ist ein Migrant, ne? Ja. Der ist einmal da in der Richtung. Und wir müssen es anders sehen. Also ein bisschen weniger Immigration hat ja immer so eine Art Grenze. So eine
Grenze davor
quasi, und, ne? Und wir müssen mehr mit Migration, mit Maler, die Farben vermischen. Ja. Wir müssen anders denken lernen, einfach ganz anders denken lernen. Und deshalb kein Verhinderer, sondern Förderer, Entwickler, so in der Richtung. Also das glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, und insofern findet man mal Lösungen. Zum Beispiel, wo die Pandemie war, da ist auch dann, wo man dann einfach wirklich 7 Monate weg war, da haben sie einfach auch einige verabschieden müssen, die wo sagen, wir können dann nicht mit so wenig Geld dann auskommen. Aber dann haben wir auch Lösungen gefunden. Da haben wir auch Übergangslösungen gefunden und so.
Jetzt merkt man, du bist sehr, sehr weltoffen und sehr oftmals auf so einer Metaebene, also positiv gemeint auf Metaebene unterwegs, aber was ist denn deine Inspirationsquelle? Wo holst denn du dir das Mindset her? Wo holst du dir praktisch dann die Ideen her? Oder auch, sage ich mal, vielleicht nicht unbedingt für die Schnitzel, aber vielleicht auch für dich persönlich quasi, dass du praktisch auch persönlich die praktisch weiterentwickelst. Was sind so deine Rohstoffe? Was ist praktisch deine Quelle, wo du gerne hinschaust?
Ja, ich hab eine Phase gehabt, natürlich jetzt mit Kindern ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber ich habe eine extreme Phase gehabt in meinen 20er Jahren, wo ich einfach unglaublich viel gelesen habe, wo andere vielleicht was anderes gemacht haben. Aber ich habe gelesen Tag und Nacht und habe auch in den 20er Jahren, wo ich da war, auch noch Coachings gemacht in der Richtung und habe einfach so gemerkt und einfach so eine Art gelernt, ein ganz anderes Denken. Es ist einfach, ich habe eine ganz eigene Lebenseinstellung und diese Haltung, die Sicht von der Welt, ist einfach vielleicht immer so, wie wenn einer Auto fahren kann und der andere hat noch nie in seinem Leben ein Auto gesehen. Dann ist es so irgendwie, für mich ist es völlig gewohnt.
Ja.
Meine ganz normale Selbstverständlichkeit. Und für andere ist es manchmal immer das, unglaublich, ja, so in der Richtung. Und deswegen ist es irgendwie so, ich sag, einfach so, dass es einfach, das ist so entstanden in der Richtung, einfach, einfach so offenes Werden. Also ich hab viel Philosophie gelesen, viel Systemtheoretiker und das mache ich heute noch. Also schauen, wie die ticken und was da für einen Bericht gibt. Und da ist jetzt wieder irgendeine Persönlichkeit oder so, der hat jetzt irgendwas geschrieben oder was ist jetzt da wieder irgendeine wissenschaftliche Sache gewesen? Was gibt's für Gespräche? Ich triff ganz viel Leute da auch. Ich sehe ja die Schnitzmühle mehr oder weniger tatsächlich in diesem Sinne als, also ein Melting Pot zur Entstehung neuer Zukünfte. Also, dass da einfach sie Leute treffen, dass man einfach herkommt, wenn man sagt, oh Mensch, jetzt, ich habe also ein bisschen eine Flaute, jetzt möchte ich einfach, dass ich da hinkomme. Und das irgendwo vielleicht, dass das so, wie man immer so neudeutsch sagt, so USP wird. Ja, dass man sagt, einfach, ich fahre da einfach gern hin. Einfach so ein bisschen für so eine Art Inspiration.
Ja, egal wie die Weise. Atmosphäre quasi. Ne?
Also ja, genau.
Sehr atmosphärisch, sobald du praktisch so diese Brücke überquerst, nämlich dem Auto zum Beispiel, dann ist es eine andere Welt.
Ja,
das ist
ja
auch wirklich so. Ja?
Und ich bin einfach irgendwo auch so, dass ich tatsächlich das glaube, so, auf so einer Metaebene, wie du sagst, das finde ich sehr spannend, dass das Gespräch, was wir jetzt führen, wie soll ich sagen, das Camp jetzt auflädt und andere das irgendwie instinktiv spüren, dass das da ist. Dieser Geist ist jetzt einfach da. Ja, also das, was wir jetzt reden, dieses Gespräch, tue diesen Geist jetzt ausleben. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, da war mir einer, das war damals in Facebook, so lange her, wo damals der Krieg in Afghanistan war, also wo die Deutschen waren. Und ich hatte eine Petition posten zu ihnen auf Facebook, hat er gesagt, holt unsere Jungs aus Afghanistan zurück. Und dann habe ich einmal geschrieben und habe ihm halt gesagt, also er kennt ja unser Camp. Und da ist die Brücke, das ist so ein kleines Symbol. Und ich bin eigentlich tatsächlich eher so tendenziell ein bisschen pazifistisch eingestellt, also in der Richtung pazifistisch wie Pazifik, der stille, der ruhige, friedliche Ozean. Ja, die Weite, auch die das Bild gefällt mir halt so gut. Und dann, wenn man die Brücke kommt, dann sollte eigentlich ein bisschen der Wahnsinn der Welt draußen stattfinden und nicht in unserem Camp. Deswegen finde ich das auch gut, dass man sich da engagiert an der und der Ebene. Aber das ist so eine Sphäre, wo das eben nicht sein soll. Weil das ist so ein Ort der Inspiration.
Ja.
Also man muss jetzt nur in der Kirche auch kein Heavy Metal spielen, oder so, sondern das ist für eine Art Energieabladung.
Ja.
Und das andere ist vielleicht eine Inspiration, dass man auf irgendwas kommt. Ja. Aber das darf schon bei uns Musik sein. Das liebe ich auch. Das darf einmal wilde und einmal ruhige Musik sein und dies und jenes.
Aber eine eigene Aura quasi, ne? Aber trotzdem eine eigene Aura.
Ja, genau. Mhm. Die spürbare irgendwie.
Ja. Wenn man jetzt sagt, jetzt bist du, sage ich mal, ja Familienvater, jetzt bist du Geschäftsführer, du bist ja auch in dem Sinn Führungskraft. Wie führst du denn deine Mannschaft? Hast du aufgrund von einer gewissen Belesung, die du hast, sage ich mal, hast du einen Führungsstil, den du verfolgst? Oder hast du dir Führungsstile angeeignet? Oder lebst du das gar nicht so bewusst, sondern machst es eher intrinsisch? Also wie führst du quasi deine Mannschaft heute?
Naja, es gibt ja nicht nur meine. Das ist tatsächlich ein bisschen so ein Konstrukt. Es gibt ja meinen Bruder, wir sind ja zwei Geschäftsführer in der Richtung. Und dann hat die Frau von meinem Bruder, die ja praktisch ein bisschen für ganz viele Sachen macht, die Schönheit ein bisschen implodiert und so weiter. Und engagiert, und jetzt sind da auch der Sohn und die Tochter und der Schwiegersohn von meinem Bruder schon auch da. Also die vierte Generation ist ja schon da und die ist jetzt auch schon engagiert in der Richtung. Und deswegen ist es auch so, es schnitzen ja mehr Leute an dieser Schnitze rum, und das ist in der Richtung. Deswegen gibt es nicht wiederum, es ist keiner da der Pharao in der Hinsicht wiederum als so ein Modell. Und deswegen kann ich die Frage gut beantworten. Statt so Hierarchie oder das, wer das macht, ist es ein bisschen so, sehe ich es wie Photosynthese. Da wo jetzt jeder Baum am Blatt Sinn macht, und der Chef ist wie die Sonne, der wärmt das Ganze mal ein bisschen oder sendet Strahlen und schaut mal, was los ist und kümmert sich in der Richtung. Und wir sind natürlich ein bisschen vielleicht ein touristischer Betrieb, da gibt es einen Mond, dass der Chef vielleicht auch bei Nacht da, weil es abends ist.
Ja.
Und nein, vielleicht ist er das Wasser, was reingeht, oder die Nährstoffe und wer was ist. Und deswegen ist das auch wieder in dem Sinne, müssen wir uns vielleicht auch angewöhnen, dass man so tatsächlich wie Photosynthese mal aufbaut. Das wäre spannend. Und dann gibt es auch das nicht mehr, wer ist wie wertvoll oder so, sondern das funktioniert nur, wenn alles ineinander greift.
Ja.
Wenn die Photosynthese, wenn einzelne Faktoren schon schwächeln, dann stimmt was nicht. Dann muss man da einfach schauen, was ist denn da los in der Richtung. Und deshalb, wenn ich persönlich sehe, wie man führt, dann heißt es einfach oft, dass man mit welchen einfach mal spricht und also nebenbei und so gewisse Gespräche führt. Ich habe mal so ein Beispiel gehabt, das ist halt für mich ganz viel zu tun mit die Dinge, die dann wirklich weitergehen werden, oder wie du im Licht bist, oder wie du jemanden, wo es stabil hältst. Und da war mir einer, der hat bei uns so, immer ausweichsweise Kaffee gemacht, als Barista oder eine Schanktheke. Und dann gibt es bei uns eine Spülerin, die gehört schon zum Inventar. Ich glaube, die ist seit, glaube ich, 35 oder 40 Jahren bei uns so gefühlt. Und diese Spülerin. Und dann macht er ein Cappuccino. Und dann komme ich zufällig vorbei und sage, ja, was ist denn das eigentlich? Das ist ein Cappuccino, aber der ist nur für Susi. Nur für Susi, also unsere Spülerin. Da habe ich gesagt, pass mal auf, was hörst denn du so? Also du machst den bitte jetzt nominal, und zwar richtig schön, weil die kriegt den genauso, wenn jetzt der Bundeskanzler kommt oder Bundeskanzlerin. Also das machen wir so nicht. Weil ich sage, wenn jetzt einer in der Küche irgendwie da dir so ein Essen draufhaut, so klatscht und dann hergibt, dann sage ich, pass mal auf, Freunde, der kriegt das Essen jetzt auch so angerichtet, wie jeder andere das kriegt und so weiter und so fort. Und dann hat er gelacht. Und dann habe ich gewusst, da hat er ein bisschen was verstanden.
Ja.
Das war noch ein ganz junger, ne, in der Richtung. Aber, und das sehe ich auch schon als Teil von, wie man so sagt, Führung oder wie auch immer, dass man sagt, ja, dass der, dann, dass es einfach gut ist, wenn er das einfach so mitmacht. Und ich sage auch ganz viel, wir haben auch, für die vom Gymnasium sind, 18-, 19-Jährige, die wo dann auch da sind, die einfach dann eine Reise erfahren, wenn sie dann da sind. Oder einfach irgendwo und dann einfach sagen, hey, irgendwas, das passt einfach. Und da sage ich auch, wenn einmal ein bisschen ein unangenehmer Gast da ist und so, dann reift man daran. Dann muss man schauen, wie reagiert man da? Was kann man denn dann sagen? Das ist einfach wirklich, das ist schon ein bisschen ein Labor. Ich mag das Wort Labor so gern, weil es wissenschaftlich ist, aber eigentlich ist Labor eigentlich auch das englische Wort für Arbeit.
Ja. Ist dann, reizt sich dann das auch, dass du so ein bisschen junge Menschen, vor allem jetzt in wirklich jungen Jahren, so ein paar so Impulse mitgibst, wenn man das auch alles sehen kann. Und dass zum Beispiel, jetzt wie sagst, ein Cappuccino für jeden das Gleiche ist und es gibt praktisch keine Hierarchie in dem Sinn von, der hat weniger verdient, der hat mehr verdient oder schau mal vielleicht so auf die Welt oder schau mal vielleicht, gehen wir mit Problemen bei uns einfach so um. Also reizt sich das? Ist es für dich ein bisschen Bewusstseins-Thema?
Ja, natürlich. Und ich finde einfach gut, weil ich habe von Anfang an, bin ich ein Fan von Leuten so in der Adoleszenz, sagt man so schön, also so Teenager-Zeitalter, weil die entwickeln dann dieses Spielerische aus der Kindheit heran und die sind die, wo sprühen vor Ideen. Und die sind eigentlich da, die sind, ist, glaube ich, mit von den interessantesten Menschen, die es gibt, wenn man sich mit denen beschäftigen kann oder auf eine Ebene gehen kann. Weil die haben das Fertige noch nicht, dieses Denken, dass man in Paradigmen denkt oder wie kann ich es umsetzen und so weiter oder was mache ich jetzt da draus, sondern einfach nur aus reiner intuitiven Freude, spielerischen Probieren heraus. Und das ist, glaube ich, eine der größten Keimzellen.
Mhm. Ja, wenn du sagst, Mensch, diese Mannschaft, die wir quasi hier auch haben, die sollte im besten Fall diesen gesamten Spirit praktisch weitertragen an die Gäste, an die Besucher. Musst du dann quasi am Anfang bewusst aufpassen, welche Menschen du praktisch reinlässt als Mitarbeiter? Oder sagst du, fang an und wir haben hier quasi folgenden Beitrag zu leisten als Schnitze quasi? Also fällt dir das leicht, jeden Menschen einfach anzunehmen, oder brauchst du schon eine gewisse Art von Profil an Menschen, die praktisch zumindest so offen sind, dass sie praktisch den Geist, der hier praktisch mitschwebt, zumindest versuchen zu verstehen?
Ja, also das ist, also ich glaube, eine von den wichtigen Sachen, die ich verkörper, ist auch, Vertrauen ist die Basis von allem. Ich habe mich mit dem noch lange beschäftigt früher, und wenn das einer das Vertrauen nicht mehr hat, weil er irgendwie Verbitterung kriegt, dann ist schwierig. Aber das Vertrauen ist so, dass ich sage, ich habe das einmal so als Gaudi gesagt früher, wenn jetzt einer in Kasse einlangt und nimmt 50 Euro und dann geht er Freund oder Freundin irgendwo damit zum Essen und dann ist die 50 Euro weg, hat er nichts davon. Also muss er das wiederholen. Dann ist das quasi so eine Art, naja, ich möchte nicht sagen wie eine Triebsteuerung, aber das ist dann so eine Art Input, weil er irgendwo so eine Art Unzufriedenheit oder irgendeine Art von Charaktereigenschaft oder sonst irgendwas hat. Das ist eigentlich eine Ausnahmesache, dass sowas ist, also dass man so denkt. Das kommt oder aus einer Unzufriedenheit kommt das wahrscheinlich ja sehr stark heraus. Deswegen ist das eigentlich die Basis, trotzdem das Vertrauen zum haben. Das ist also wichtig für den Betrieb. Und wenn man das dann hat, dann erst kannst du was weiterentwickeln in der Richtung. Und ich habe, wie gesagt, viele Erfahrungen so gehabt, dass man einfach das Vertrauen, was man schenkt, irgendwie honoriert wird, aber eigentlich ist es fast schon selbstverständlich, weil wenn das woanders nicht ist, dann merkst du, da stimmt was nicht in der Richtung und dass das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist.
Das heißt, du siehst also erst einmal so dich und die Schnitze quasi so ein bisschen in der Bringschuld, die Menschen erstmal das Vertrauen vorab zu schenken, dass der überhaupt ankommen kann. Kann man das so ein bisschen beschreiben?
Wenn die Menschen grundsätzlich, sagt man ja, so bei Kindern, ist jedes Kind ist eigentlich kooperativ, sagt man so schön in der Richtung. Und man sieht dann irgendwie einfach die Fehler vielleicht von Kind oder so in der Richtung, aber man geht nicht richtig drauf ein. Also man kann zum Beispiel nicht warten, weil man jetzt gerade Zeit hat, das Kind ein bisschen mehr Zeit braucht. Das heißt, die sind dann verschiedene Bedürfnisse, die sich da, die da ein bisschen aneinander vorbeigingen, sage ich jetzt einmal in der Richtung. Und deswegen, da muss man immer ein bisschen schauen, dass man auf einer Wellenlänge liegt, dass man das ein bisschen schafft. Und das ist dieses Spiel, dass man so einen gleichen Rhythmus hat. Das schaut jeder dann drauf. Also für mich, ich habe es letztes Mal erst kurzer Zeit vielleicht auch das zum Thema, wie es also im Sinne von Leute, die bei uns beschäftigt sind, unser Team, also ich sage, es ist fast schon wie im gleichen Boot sitzen. Ich mag das nicht so, Führungskraft und Mitarbeiter. Ja. Also es ist für mich so einfach all die Welt. Also wir sitzen so in einem Boot in der Richtung. Und für mich ist, wenn ich jetzt in der Nähe stehe oder so, und dann fragen sie irgendwann, die bei uns arbeitet, ja, und das, die das Vertrauen hat und auch das Vertrauen hat, Mensch, ich, wie in der Fußballmannschaft, damals habe ich das immer gesagt, auch wo der Lewandowski da vorbei an der Tore geschossen hat, ich kann dir nicht sagen, wenn ich Trainer bin, wie du Torschützen musst. Du musst da vorne einfach deinen Job machen, du kriegst da vielleicht ein bisschen eine Strategie und das und Richtung, wie man sich verhält, wie die Laufwege sind oder so, aber da musst du es einfach von selber machen. Deswegen kann ich das in die Hand geben, du musst es machen. Und wenn dann jemand, ein Gast jemanden fragt und ich stehe ein bisschen weiter weg und sage, also, sind Sie der Chef? Dann ist das für mich, dann lacht der innere Buddha. Ja. Weil ich dann immer denke, und andere sind dann, oh nein, die hatten dann vier Stimmen, ich bin halt der Chef.
Ja.
Und ich, bei mir ist es genau umgekehrt. Ja. Dass ich sagen kann, ey, die machen das so gut, als ob sie der Chef sind, als ob sie einer der Lohn gehört. Und das ist die größte Auszeichnung.
Ja.
Also das ist für mich die allergrößte Auszeichnung.
Ja.
Dass man sagen kann, dieses Boot fährt und du bist ein Teil davon und du bist dann dadurch bist du auch tatsächlich ein bisschen ja, entlastet, ein Stück weit. Mhm.
Ja? Lass uns mal nochmal gerne ein bisschen einsteigen. Lass uns mal die Brücke nochmal kurz ins Spiel bringen, wenn du sagst, wir lassen auch vieles draußen von der Schnitzelbühne zum Beispiel. Welche Gedanken von unserer aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung oder was uns momentan einfach so als Menschen bewegt, im Guten wie im Schlechten, was lässt du hier rein und bewertest es oder was lässt du auch wirklich ganz bewusst draußen aus dem Camp, was sagst, Leute, das haben wir uns hier aufgebaut, wir haben hier ein anderes Gefühl, eine andere Aura, andere Atmosphäre, eine andere Kultur quasi auch, das lassen wir bei uns hier drin nicht debattieren oder lassen wir bei uns drin auch nicht rein. Also was muss draußen bleiben, was uns momentan so ein bisschen
witzigerweise, bewegt. Ich glaube einfach, es gibt da so einen Spruch, weil du sagst, Schnitze und so in der Richtung und das haben wir seit tatsächlich 24 Jahren immer so, dass so für einen muss ich sagen, eine typische Schnitzmühle. Das heißt, egal was er so macht, ein Muster, irgendwo, dass das ein gewisses Muster ist. Also, dass man irgendeine gewisse, ja, dass man irgendeine gewisse Lebenssicht abdecken. Und also das hab ich mir so gelacht, dass manche immer sagen, ah ja, typisch Schnitze. Das habe ich jetzt an verschiedenen Orten so gehört. Und das heißt, wenn man dieses Prädikat hat, da glaube ich, stellt sich die Frage gar nicht. Weil die, wo da nicht einpassen oder die, wo das, die sich da, die, wo eben nicht sagen, das ist nicht so meins, die bleiben so von Haus aus draußen.
Ja.
Und also das haben wir nie, wir haben jetzt nie irgendwie ablehnen müssen, weil es gar keine Anfrage gegeben hat von irgendeiner Kooperation, Vereinigung oder so, oder irgendwo, wo ich sagen darf, vielleicht, wo sie dann sagen müssen, nein, eher nicht.
Ja. Das heißt, es ist praktisch zu stark für sich funktionierend, dass praktisch was Falsches eigentlich gar nicht angezogen werden kann. Weil der Spirit, das ist einmal die Faszination, wenn du gewisse Kultur oder gewisse Werte vermittelst, dann siehst du quasi die Menschen ja auch an, die, wo die Werte meistens ja teilen.
Sehe ich so, ganz einfach, ja.
Und manche aber schaffen es halt einfach nicht aufgrund von, ich sag mal, Mainstream, und es hat ja alles andere wie Mainstream, aber der Mainstream schafft es nicht, sich solche auch positiv gemeint, Ecken und Kanten aufzubauen, dass du eben die Menschen auch abstößt, und zwar höflich abstößt, die du nicht anziehen möchtest.
Ja, vor allem, also ich meine, was ich auch sehr stolz drauf bin, wir haben ja einen ganz alten Schnupferclub-Schnitzmühle. Das sind jetzt auch so ein bisschen alte Herrenriege. Und ich habe viele Gespräche früher geführt, auch schon natürlich die 24 Jahre. Ich liebe ja das. Ich mag Gespräche mit Senioren, mit Kindern. Also ich sage das alles so Dinge. Ja, genau. Und ich habe damals gesagt gehabt, wir erleben ein bisschen Wandel, ganz einfach, vom Stammtisch zum Raum der Stämme. Weißt du, es ist nicht mehr der, da sitzt jetzt immer in dem Stammtisch, sondern das ist einfach, da kommen welche, die gern kommen, und das ist, da gibt's einen Stammtisch, und da sitzen sie halt einmal da, und ich, und das erzähle ich in Gesprächen, die ich gern lieben darf. Und ich sage dann auch im Kreise dessen, wenn ich da jetzt sitzen vom Schnupferclub Schnitzmühle, wenn jetzt ich nach Schottland kommen darf, dann möchte ich nicht, wie bei uns, wenn der Saupreis, der soll schauen, wo er bleibt und so, sondern dann bin ich der Saupreis, dann bei den Schotten.
Ja,
und wie schön wäre es dann doch, wenn ich da irgendwie bei Schotten dann irgendwie eingeladen werde, mit dazu zum Sitzen, und dann sitze ich da drin und so weiter und so fort. Und genau das zum Raum der Stämme, das darf ich gut finden. Und das ist eine Entwicklung, wo wir ein bisschen geschafft haben bei uns auch, dass man sagen kann, irgendwann ist einfach dabei. Und deswegen liebe ich das, wenn man kommt, dass da die Espresso-Maschine steht, das erste Blick, und dann, wo du einfach einen Kaffee kriegst, und dann da ist der Stammtisch und so, und da kann man sich mal hinsitzen und einfach, und das, dieses Kulturgut, dieses Begegnungstisch, dieser runde Tisch, die Tafelrunde, irgendwie einfach das so gut ist. Und dann, wenn dann Freizeit damals, wenn wir die Reggae-Party gehabt haben, wenn die zum Beispiel ein bisschen laut war, dass dann die Einheimischen sagen, ja, ach, wir haben das schon gehört, aber es ist schön, dass für die jungen Leute was wird. Und ich habe da die neue Fenster eingebaut und damit zu muss es eigentlich recht stark und super. Und, das, und dann muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Also wir, die eigentlich den zuhalten, dem Ganzen und so. Also wir dann einfach sagen, sie fühlen sich zugehörig von dem Ganzen. Also wir so eine Gemeinschaft, wie es früher Dorfgemeinschaften sind, dass wieder so ein bisschen eine Menschengemeinschaft einfach.
Ja, ich meine, der Stammtisch ist ein ganz spannendes Bild, was du jetzt da beschreibst, weil du kommst hierher, du siehst diesen, ich sage mal, altehrwürdigen Gasthof, wo das früher völlig normal war, einen Stammtisch zu haben, dann erlebst du die Schnitzmühle über den Empfang, über die Häuser und denkst da, das ist schon cool. Und dann gehst du rein und siehst dann diesen Stammtisch und denkst da, der passt schon fast nicht mehr rein, aber es ist völlig normal, dass der dann da ist.
Der darf nicht weg.
Genau. Und das ist völlig verrückt eigentlich, dass das immer noch dann, also sowas überlebt quasi. Und wie du auch sagst, und das zeigt genau diese Kontraste, was, glaube ich, auch das Camp quasi in sich komplett widerspiegelt.
Genau.
Ja. Lass uns mal ein bisschen nochmal tiefer einsteigen bei dir. Gibt es denn für dich, wenn du sagst, du liebst Gespräche, egal mit welcher Generation, egal mit welcher Art von Herkunft oder, gibt es denn Gespräche, die dich langweilen würden? Wo du aufstehen würdest und würdest gehen.
Also, was ganz interessant ist, ich sag ganz ehrlich, ich hoffe, dass langweilige Gespräche, weil Langeweile ist für mich eine der großen Herausforderungen der Zeit. Das ist für mich das Kulturgut schlechthin. Also, weil wenn ich sage Langweilen, ist für mich ganz was Besonderes. Weil Langeweilen heißt, dass ich einfach eine Stunde lang vielleicht unten am Fluss so schaue. Ja, also deswegen, wenn ein Gespräch mich langweilt, dass ja, Gott sei Dank,
ich bitte darum. Das heißt, du nimmst quasi auch an. Also du nimmst wirklich an und versuchst wirklich aus allem, was praktisch, egal dir widerfährt, sag ich mal, was rauszuziehen quasi.
Ich habe es mit meinem Bruder gesagt, ich war vor einigen Monaten bei Veranstaltungen so eingeladen und so, und dann, ja, und dann denkst du halt, mei, das war vielleicht langweilig, weil es echt so gefaselt ist und so weiter, und dann auf einmal war ein Punkt, hey, der war interessant, hat sich genau gedeckt mit irgendeiner Sache, mit einer Schwierigkeit, was wir gehabt haben. Da war so eine Juristin, die hat dann das angesprochen, dann haben wir das gesprochen. Da sag ich, ja, sind wir da hingefahren, aber es ist, man muss einfach, es ist immer mit allem, was du machst, mit allem, was man scheinbar ist, darf man nicht das überstülpen. Also irgendwo ist immer was dabei, was wieder ein bisschen weiterbringt oder irgendwas lernt. Mit jeder Interaktion. Also deshalb mache ich den Unterschied nicht. Also das kommt in meinem Mindset nicht vor, ob ein Gespräch langweilig ist oder nicht. Nein, glaube ich nicht. Weil das, wenn's langweilig ist, dann entwickelt man es halt mit ein bisschen Würzen, so ein bisschen mehr Spannung oder so oder mit irgendwas. Aber das, also ich mag das schon gern. Mhm.
Ne? Wieder schön den Brückenbau, vielleicht zum nächsten Thema, das Thema Auszeiten. Wie gehst du mit Auszeiten um? Also jetzt hast du hier praktisch einen riesen, nennen Sie mal, einen Zirkus am Laufen, sage ich mal. Aber was heißt für dich Auszeit? Machst du das bewusst? Brauchst du Auszeiten?
Ja, also das da muss man einfach wie so ein Song was entwickeln, dass man dann irgendwann merkt, wenn so Phasen sind, es gibt also vorher so Szenarien, wo es einem wirklich mega ist, wo man sagt, oh, das, wenn es so weitergeht, wird es ein Burnout, weil es einfach Zufall ist, ne, in der Richtung. Und dann in dem Moment, wo man es im Bewusstsein hat, muss ich es einfach wirklich annehmen und dann wieder ein bisschen einfach versuchen, irgendwie so umzustrukturieren und organisieren, dass einfach das nicht dann weitergeht oder man das nicht so laffer lässt, sondern dass man tatsächlich wieder ein bisschen einfach sagt, jetzt bin ich mal weg, so in der Richtung. Und das kann man schon machen. Also jetzt in der Phase, damals 2000 und so, habe ich jetzt erst letztes Mal gesagt, da haben wir mit 2 Jahre lang ohne einen freien Tag.
Einfach durch.
Komplett, ja. Und dann war mir ein Tag frei und jetzt seit einigen Jahren haben wir sogar 2 Tage frei und so in der Richtung. Und ja, das möchte man dann auch wissen. Also das ist ja vielleicht so Zeiten, wo man dann wieder einfach mal hat. Und jetzt ist es natürlich auch mit Kindern wiederum anders. Ja, da wo man auch sagt, dann hat man Zeit mit Kindern. Aber also insofern ist es für mich auch mal ganz gut, mal einfach mal zurückzulehnen, mal irgendwas lesen, was man unangestrengt lesen, was man gern hat oder was man sich gerade jetzt interessiert. Und einfach mal ein bisschen, zum Verschlafen.
Das Lesen bleibt quasi. Das ist für dich so?
Das ist tatsächlich irgendwie sowas für mich wie für ein bisschen Entspannung.
Ein bisschen Abtauchen in der eigenen Welt wahrscheinlich nochmal.
Ne? Ja.
Kleiner Ausblick, wohin geht denn die Reise der Schnitzmühle? Was ist denn so ein nächster Schritt? Also was ist so in der aktuellen Phase, die nicht ganz so einfach ist, aber geht es bei euch eher so, hey, das Nächste überlegen oder seid ihr eher so, hey, wir stabilisieren uns momentan oder wir verbessern uns
also irgendwann mal? Wir haben neu gebaut und stark überzogen, sage ich jetzt einmal. Und insofern ist jetzt eigentlich tatsächlich, also die nächsten ein, zwei Jahre geht es jetzt sehr stark darum, ich sag fast schon Software zu entwickeln, Ideen zu entwickeln, wie man es betreibt und so weiter. Und das ist jetzt ein ganz starker Fokus. Also, dass man einfach sagt, was kann man machen? Wie können wir unser Camp füllen? Oder wie können wir jetzt einfach Menschen ansprechen? Können wir irgendwie, so derivativ irgendwas schnüren oder irgendwas machen, dass das erkennbar ist? Ah, das spricht mir auch in so einer Richtung. Und, das ist jetzt eigentlich das, was jetzt momentan so ein bisschen antreibt. Und gleichzeitig eben aber auch, was wir eingeläutet haben, das ist ja auf der Homepage so ein bisschen drauf, dass man ein wenig so diesen Energieattack, dass man so ein bisschen so diese Idee vom Eco-Camp so ein bisschen auch, dass man einfach so das machen wollen. Und einfach auch, wie gesagt, das ist vielleicht auch eine der wichtigen Geschichten, wie ich es vorher so angesprochen habe, dass wir so ein Camp sind für Zukünfte. Und deswegen finde ich auch das ganz gut, diesen Podcast, was wir haben, finde ich eigentlich ganz gut. Das war deswegen habe ich auch sofort zugesagt und sofort, also das als gut empfunden und das wie eine Kooperation schon sehe, dass ich einfach so interessante Typen, die wo interessante Ideen haben, was ja unglaublich viel gibt, also auch junge Leute und so, die Ideen haben, dass man das irgendwo spannender findet, wie jetzt eine fünfte, sechste, siebte Sauna zum Beispiel zum Bauen, aber vielleicht sowas einstellt, dass man sagt, Brain Food so ein bisschen machen. Also das ist auf jeden Fall. Dann, das ist eine Sache, also Brain Food, das ist die Geschichte, also dass man einfach sagt, dass man irgendwo da einfach einmal einschaut, das nützt mir irgendwie vorbeischaut, weil man weiß, ach ja, da tut sich mal was Neues. Dass man das ein bisschen entwickeln wollen. Und da kann man mir ja auch her noch mal fertig sein. Weil ich ganz spannend fand, überhaupt den Gedanken. Ja. Der zweite ist aber auch das tatsächliche Food. Mhm. Ich habe vor kurzem mit Kirmse gesprochen, der ist ein Zwieseler Kaffeeröster, absolut die Koryphäe, also der macht das echt gut. Der ist selber auf die Plantagen in Costa Rica und überall gewesen und dann hat er mir auch gesagt, ich glaube, in den letzten 7 Jahren ist der Rohkakao-Preis Tonne von 1.700 auf 5.000, frag mich nicht, 400 Euro aufgestiegen und was wird die Lebensmittelindustrie da wohl veranstalten? Das heißt, also die Schokoladen, die Kinder essen oder die Erwachsene, was ist da noch an Kakao drin? Was werden da Aromastoffe eingemacht und so? Und das sind so Sachen, wo ich denke, wow, es ist bei allem Liebe, da muss man auch schauen, vielleicht, was tut man da? Also, was macht man da? Und das ist auch ein Auftrag. Was für Essen bietet man? Wie entwickelt man sich da noch weiter ein in der Richtung? Also, natürlich auch pflanzenbasiert in der Richtung, aber was gibt es da für Möglichkeiten? Das finde ich auch spannend. Also, das wäre eine ganz wichtige Sache.
Ein bisschen behaftet bleiben, ne, in der Ernährung. Also ich habe vor kurzem mal ein bisschen versucht, oder Bewusstsein bei mir zu entwickeln, Lebensmittel zu essen, die quasi nicht verarbeitet worden sind. Und da kommst du nicht weit. Also da kommst du gar nicht mal so weit, wenn du durch einen ganz normalen Lebensmittelmarkt durchgehst, bleibt da hinten im Korb nicht mehr viel übrig.
Naja, da gibt es vielleicht ein bisschen das sind zwei Sachen. Also zum Beispiel Lebensmittel, die wo ewig halten, muss man schon ein bisschen wenig vertrauen haben. Also alles, was schimmelt oder schlecht wird, ne, in der Richtung, ist ein gutes Zeichen. Ja. Also das ist das eine.
Was vergehen kann
wieder. Das andere, der Vater hat mir vor kurzem erst erzählt, wie in Südspanien einer Erdbeeren abbaut hat. Jetzt gibt es ja Erdbeeren. Aber die Erdbeeren, die es halt alle so gibt, und dann haben sie den Plantagenbesitzer da gefragt, den alten Mann, und dann haben sie ihn so gefragt, ja, was sagt er zu den Erdbeeren? Der hat die essen. Dann haben sie nochmal ein bisschen nachgebohrt, und dann hat er gesagt, no. Also der isst seine eigenen Erdbeeren nicht. Und das sollte einem zu denken
alles geben. Wahnsinn.
Und dann habe ich gesagt, stell dir mal vor, du machst dir einen Kaffee und dann nimmst du Insektenvernichtungsspray und sprayst in einen Kaffee ein. Und dann steht neben Kaffee, dann sprayst du und der Kaffee ist aber gut. Und durch das, da blendet man wirklich frei Bewusstsein einfach aus. Und ja, das ist tatsächlich also ein Weg, der ein bisschen da ist, aber da brauchen wir uns nicht wundern, wenn dann irgendwelche Allergien und dann
alles, Krankheiten
und alles, was da ist. Aber man kommt ja echt nicht aus, aber sollte das so sein? Fragezeichen. Ja, das ist einfach, Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, das ist, ein wichtiger Punkt.
Und wieder ein wichtiger Punkt.
Weil für uns, für alles.
Ja. Momentan ist es für uns einfach so gegeben alles. Ja. Ne? Du kannst ja alles holen. Ich habe einmal gesagt, Mensch, vielleicht ein bisschen böse gedacht, aber jetzt gib doch mal einem, sag mal, vielleicht irgendwelchen Südafrikaner 50 Euro und schick einen Bund in den Globusmarkt rein. Der flippt ja völlig aus, weil er sagt, ich brauche bloß eine Reise und kann ja 80 Backel Reis. Also das schwingt schon alles sehr extrem mit. Ne? Und wir schwimmen auf unsere Erfolgswelle und auf unseren Wohlstand und erkennen praktisch das gar nicht mehr.
Ja, genau.
Das ist schon sehr, sehr, sehr verrückt. Dann vielleicht nochmal so vier bis fünf abschließende Fragen, die du auch gerne für dich mal kurz beantworten kannst und auch spontan beantworten kannst. Mhm. Wann oder auf was warst du zuletzt so richtig stolz?
Was war ich auch richtig stolz? Ja, also das Lustige ist, stolz habe ich immer sehr stark, also wenn meine Kinder irgendwie was machen, wo ich so bin beeindruckt, also da war es letztes Mal eigentlich stolz. Also
muss ich das abschauen kann quasi ab und zu mal wieder, ne?
Ja, es geht nicht ums Abschauen, sondern man freut sich für die Kinder und dann und wir sind einfach intelligent sind und ich mein, also ich habe immer das Gefühl, die sind einfach weiter wie mir. Also wir sind damals schon mehr weiter vom Neandertaler weg gewesen und die sind noch weiter. Also noch näher, also irgendwann an dem, deswegen, das finde ich gut. Also da, die Kinder, jetzt bin ich stolz.
Und was lässt dich praktisch zugleich demütig bleiben?
Die brauche ich nicht bleiben, weil das ist, demütig ist mein ganz naturell.
Schwingt mit.
Weil ich habe mal ganz früher mein Buch gelesen von den Aborigines, die verstehen da nicht, dass man zum Beispiel einen Geburtstag feiert. Also, man soll vielleicht feiern, wenn man sich ein bisschen verbessert hat, so in der Richtung, aber gut fühlen. Aber, ich finde, die Demut ist einfach so eine Geschichte, wenn man der Menschen gegenübertritt irgendwo, ist es einfach so, wenn man demütig ist, dann ist man immer so ein bisschen auf gleicher Augenhöhe.
Ja.
Und wenn man praktisch so, also ja, voller ja, übertriebener Selbstverherrlichung ist und so weiter und so fort, dann wird man unvorsichtig. Mein Opa, die erste Generation, hat immer gesagt, wenn einem Esel wohl wird, dann geht er aufs Eis. Und wenn man nicht demütig bleibt, dann macht man halt einfach einen Schmarrn. Das habe ich auch schon vielfältig beobachtet, dass das so passiert. Und ich hoffe immer, dass man das immer schafft, ein bisschen. Das ist einmal so ein eigenes Self-Management. So zum Bleiben,
finde ich. Ja. Wenn ich dir heute quasi alle großen Tageszeitungen die das Cover zur Verfügung stellen würde. Welche Headline würdest du praktisch raustragen in die Gesellschaft?
Auch das ist eine interessante Frage, weil...
Also du hast die FAZ, du hast die Süddeutsche.
Ja, genau.
Du hast quasi alle großen Zeitungen, bekommst du einmal die Titelseite und darfst deine Botschaft oder dein Bild auch drauf machen.
Ja, ja, also die dürfen wir selber machen, weil meistens ist ja so, wie das Lothar gesagt hat, Menschen verstehen sie nicht als Abnehmer von Unglück, Abnehmer von Unglück, ne? Und das heißt praktisch, wenn jetzt eigentlich Zeitungen her, dann ist das ein bisschen ein Alarmsignal, weil da einfach das Unglück zur Schau gestellt
wird. Ja, genau. Also das ist eigentlich das wäre kein typisches Medium, wo praktisch eine Schnitzmühle ist, in dem Sinne, sage ich mal, auftauchen würde wahrscheinlich, weil es eine Aura ganz anders wäre. Aber wenn du diesen Hebel, sagen wir mal, den Hebel nutzen dürftest, was würdest du praktisch draufschreiben oder drauf bebildern?
Ich da draufschreiben, also tatsächlich jetzt einmal, vielleicht einmal schon, dass jetzt die Fußball-EM bald losgeht und dass das ein freudiges Fest wird, also vielleicht die Erinnerung, wie damals die Weltmeisterschaft, wo dann wirklich also eine Botschaft war, also wo mehr geschafft hat wie Politiker, also ich kann mich erinnern damals, wo die Fußball-WM in Deutschland war, da hat sogar ein Israeli gesagt, er war immer, praktisch hat damals Faye verloren im Krieg und so weiter und so fort, aber wo er dann gesehen hat, wo Boateng und damals Özil und Klose und dass das einfach verschiedene Leute waren und diese Mannschaft, die wo also mit Deutschen und Zugwanderten da gespielt haben und wie frisch die gespielt haben und auch der Müller und so, wie die damals gespielt haben, da ist ihm das Herz aufgegangen und da hat er sein Hass gegenüber Deutschland abgebaut. Das war damals tatsächlich, wo ich das gelesen habe damals, dann habe ich gesehen, was das für Botschaft war.
Was für Power ist.
Und ich glaube, dass die EM vielleicht jetzt gerade in der Phase, in dieser Tristesse,
wieder ein bisschen was bewirken kann, aber man hört nicht recht viel davon. Ja. Also jetzt momentan wird das mit so, das ist gar keine Euphorie da. Das vielleicht, das gehört einmal drauf, wieder mal irgendwo. So, dass man einfach, annehmen, ne? Ja, genau. Dass man einfach sagt, jetzt, hey, jetzt kommt was, wo man sich drauf freuen kann. Jetzt kommt vielleicht wieder Spiel, Spaß, Freude so ein Stück weit, weil ich glaube, das ist jetzt ein bisschen notwendig für den Sommer.
Einmal finde ich. Ich sage einmal, wer so ein bisschen den Teufel auch ruft, der bekommt ihn auch quasi. Und wir rufen die momentan ziemlich laut.
Ja.
Und wir könnten ein bisschen andere Botschaften dagegen halten. Da bin ich schon auch dabei.
Ja.
So, die letzte Frage kommt, die kennst du auch wahrscheinlich, von der Christina Anleitner, Podcasting, die quasi mein vorheriger Gast war und die eine Frage gestellt hat an meinem nächsten Podcast-Gast und wusste nicht, wer es ist. Aber ich fände es ganz spannend, zum Abschluss, man merkt ja auch, dass du sehr erfüllt bist in deinem Beruf und auch in deinem Leben dementsprechend. Aber was wärst du als Kind gerne geworden? Was war ein sehr lang gehegter Wunsch, den du quasi gerne hättest verfolgt, beruflich oder egal in welcher Dimension? Was wärst du gerne geworden als Kind?
Also, das waren mehrere Geschichten. Also ich war nie so als Lokomotivführer und so, aber dass ich sage, irgendwas mit Kunst zu machen oder zum Beispiel auch irgendwas lernen, also wie so Lehrer in der Richtung, aber und was mit Kunst zu machen, irgendwas Spezielles zu machen, das habe ich immer so ein bisschen antrieben. Also dass ich einfach irgendwo schon einfach, also ich habe das erst in der Kindheit schon gemerkt, dass ich einfach wohlgefühlt habe und in so Plätze, die wo eklektisch waren, wo verschiedene Arten zusammen waren. Also ich bin auch, deswegen bin ich auch scheinbar so ein großer Fan von Gerhard Polt, weil der Gerhard Polt ist verkörpert für mich das Bayerischsein und weiß zum Beispiel, er hat Skandinavistik studiert. Und ich möchte gerne, wenn vielleicht der Gerhard Polt mal hören darf, von ihm, ich hätte nämlich irgendwie versucht, was rauszubringen, weil er spricht ja fließend Schwedisch.
Okay.
Und hat auch in Schweden scheinbar schon Vorträge gemacht, also so Vorstellungen gemacht. Und ich hätte es gerne mal so einen Mitschnitt oder sowas gehabt. Das und er ist zum Beispiel auch schon damals in Wackersdorf gewesen und ist auch mit dem Campino, also aus der Punk-Szene bekannt. Ja. Und das finde ich halt einfach spannend. Ja. Also wenn jetzt einfach Gerhard Polt und der Campino miteinander irgendwo sitzen und diskutieren und so. Und deswegen ist es einfach so was irgendwie als Berufung zum Singen oder als Beruf zum Singen oder einfach, was man einfach, das finde ich einfach spannend.
Ja.
Und das ist eben vielleicht auch das ist das innere Kind, was ich damals schon gehabt habe und was mich antreibt. Dass das eigentlich ja da vielleicht ein bisschen verkörpert
mitschwebt, ne?
Das ist einfach mitschwebt, genau. Ja. Und die zwei fand ich immer spannend. Wenn die gerne bei uns mitkommen, dann darf ich mich freuen.
Okay.
Campino oder Gerhard Polt. Und wir sitzen alle am Stammtisch.
Das war natürlich eine Einmalungssituation.
Ja, genau.
Also erstmal, Sebastian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Die letzte Frage bleibt aber dir. Das heißt quasi, du darfst meinem, dir auch noch, mir auch noch unbekannten nächsten Podcast-Gast eine Frage stellen. Also welche Frage würdest du einem die unbekannten Menschen stellen?
Ja, dadurch, dass man vielleicht unbekannt ist, da ich den fragen, was ist für dich selber, oder einfach das, oder kannst du mir das vielleicht erklären oder so in der Richtung der innere Antrieb oder der Sinn des Lebens, in der Richtung, wo du irgendwo dann vielleicht den Sinn des Lebens, so wie ich definiere ein bisschen auch, dem Leben seinen eigenen Beitrag gibt. Weil das ist eigentlich für mich relativ einfach gestrickt. Der Sinn des Lebens, dem Leben seinen Beitrag geben. Und wo treibt dich an, um dem Leben seinen Beitrag zu geben? Weil das ist eigentlich so vielleicht eine essentielle Frage ist. Und das, genau, das kann man bis dahin einfach gern stellen. Und das ist, was mich was interessant finde. Weil es gibt ja die Frage, weil das fällt mir jetzt nur ganz am Rande ein, weil in Amerika fragen sie immer tendenziell, how much money do you make? Also da hast du, wie viel verdienst? Ja. Und dann wirst du irgendwie einteilt. Ja. Und bei uns wirst du gefragt, ja, was tust denn du?
Ja,
also was für Beruf? Und dann wirst du irgendwo eingeschätzt und so. Aber das wird dann irgendwo, das ist so ein Raster.
Ja.
Aber eigentlich ist es viel spannender eigentlich, was ist der innere Antrieb, wie möchte man eigentlich dem Leben seinen Beitrag geben? Und das vielleicht in irgendeiner Weise. Und das macht der eine so und so.
Ja. Nehme ich sehr gerne mit. Wirst du auch erfahren, wem die Frage gestellt worden ist und was auch die Antwort war. Sebastian, vielen Dank für die Zeit. Und wir sehen uns ja bald wieder. Noch kurz, glaube ich, der Einschub. Wir sind ja praktisch bei euch auch zu Gast mit der Landly-Tour, die wir hoffentlich auch vollbringen und auch mit Menschen praktisch hier anreisen. Das heißt, manche können es live erleben mit uns. Und wer quasi auch die Schnitzmühle mal live erleben möchte, auch unabhängig von uns, ist ja immer gern gesehener Gast, entweder im Restaurant oder in den vielfältigsten räumlichen Möglichkeiten. Wir schreiben nochmal die Homepage auch rein in die Shownotes. Und würde mich freuen, wenn es viele Menschen hier live erleben und den Spirit, den du bei uns jetzt vermittelt hast, auch tatsächlich mal live spüren dürfen. Ich glaube, das wäre was Besonderes. Okay? Ich wünsche dir vielen Dank für die Zeit und bis bald.
Danke, ich habe mich sehr gefreut. Gell?
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.